Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind in unserer Reihe Wenn ihr ruft, der Reihe, die wir zum Priesterjahr haben. Jeweils am Priesterdonnerstag jedes Monats ist bei uns Markus Lettner zu Gast aus Regensburg. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe mit dem Priestertum, wie gesagt, immer am ersten Donnerstag im Monat. Und diese Reihe bietet uns da die Gelegenheit, uns diesem, ja, man kann es gut und gerne so formulieren, Mysterium des Sakramentes der Priesterweihe aus unterschiedlichster Richtung zu nähern. Dieses Sakrament, wie letztlich alle Sakramente, ist ja etwas Heiliges und damit immer bei aller Klarheit doch auch etwas Geheimnisvolles, heilig. Geheimnisvolles. Insbesondere gilt dies bei der Priesterweihe, beim Priestertum, auch für Dienst und Leben der Priester. So sehr man die Strukturen auch planen können mag, Einsatzort, Arbeitsbereich und so weiter, was letztlich die priesterliche Identität, wie das heißt, in diesem Dienst und Leben ausmacht, das ist schon ein bisschen schwieriger. Planbar, konstruierbar, erzwingbar gar ist es nicht. Wir werden uns heute also diesem Thema zuwenden, insbesondere einem kirchlichen Dokument, das nicht erst zum Priesterjahr veröffentlicht wurde, sondern auch schon ein paar Tage alt ist, dennoch gerade in diesem Jahr brandaktuell. Markus Lettner nimmt sich also heute wieder die Stunde Zeit für diese Reihe. Wenn er ruft, so ist der Titel dieser Reihe zum Priesterjahr. Wir freuen uns, dass wir den Direktor der Diözesanstelle Berufungspastoral im Bistum Regensburg heute wieder bei uns zu Gast haben. Grüße Gott, Markus Lettner.
Ein herzliches Grüß Gott Ihnen allen.
Markus Lettner, danke, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen für diese Reihe zum Priesterjahr. Und ich sagte es bereits, uns geht es heute um ein besonderes Dokument, das auch nicht mehr ganz so neu ist und dennoch gerade jetzt im Priesterjahr von einer besonderen Bedeutung. Ein Blick darauf lohnt sich allemal, insbesondere wenn es eben um die priesterliche Identität geht, um den Dienst und um das Leben der Priester. Um welches Dokument handelt es sich da?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Ihnen heute ein Dokument mitgebracht, das schon im Jahr 1994 entstanden ist und von der Kleruskongregation in Rom an die Bischöfe weitergegeben wurde und eben auch mit der Bitte an die Bischöfe, dies an die Priester weiterzugeben. Es trägt den Titel Direktorium für Dienst und Leben der Priester. Darin sind verschiedene römische Dokumente eingearbeitet. Es bestehen Bezüge zu Presbyterorum Ordinis, zu Optatam Todius oder Pastores Dabobobis, wie sie alle heißen. All jene Dokumente, die für das Leben des Priesters, für die Ausbildung des Priesters, für das geistliche Leben und für den Dienst des Priesters grundlegend wichtig sind und eben ganz klare Grundaussagen machen. Es lässt sich schon am Titel dieses Dokuments erkennen, dass es nicht nur darum geht, einen Dienst auszuüben, das ist ja das, was der Priester tut, das ist zuallererst und zunächst ein Dienst, aber darüber hinaus ist es notwendig, dass der Priester sein ganzes Leben in das Licht des Evangeliums hineinhält und es an diesem Maßstab auch prüft. In einem ersten Kapitel dieses Dokuments geht es um die Identität des Priesters und damit habe ich mich ein wenig beschäftigt, da ich ja auch in der Priesterausbildung mitverantwortlich bin in Regensburg im Priesterseminar. Und ich denke, hier finden wir wirklich ganz, ganz grundlegende Aussagen, die notwendig sind und es ist schön, dass die auch so deutlich formuliert sind.
In diesem ersten Kapitel stellt das Dokument zunächst einmal etwas Grundlegendes fest, nämlich, dass das Priestertum ein Geschenk ist. Was ist damit gemeint, Priestertum als Geschenk?
Zunächst wird einmal die Allgemeinheit der Gläubigen angesprochen. Sie hat Anteil an dieser priesterlichen Salbung Christi durch den Heiligen Geist. Und das mag verwunderlich klingen, wenn wir von allen Gläubigen als Anteil am Priestertum sprechen. Der Heilige Geist ist die Verbindung in dieses heilige und königliche Geschehen der Priesterschaft aller Gläubigen. Hier zeigt sich eine Aussage, die im Zweiten Vatikanischen Konzil den ein oder anderen wirklich überrascht hat. Was, ich als Gläubiger habe Teil am Priestertum? Wie geht das? Und wie ist das zu verstehen? Und da gibt es grundsätzlich einmal klarzustellen, dass die Rede vom allgemeinen Priestertum sich auf die Taufe bezieht. Dann aber wendet sich der Blick hin zum Amtspriestertum, das notwendig ist, um das Handeln von Jesus Christus deutlich und sichtbar zu machen, in jeder Zeit und so eben auch in unserer Zeit. Es ist dem Herrn ein Anliegen, den Menschen zum Heil zu führen. Diese Heilssendung hat Jesus den Aposteln aufgetragen, und heute setzt sich diese Heilssendung in deren Nachfolgern, also in den Bischöfen, fort. Diese Bischöfe geben dann jeweils in ihren Ortskirchen diesen Auftrag an ihre Priester weiter, und jetzt kommt der springende Punkt, sie tun das durch die Priesterweihe, durch dieses Sakrament, das sie den Priestern mitgeben. Und damit geben sie auch diesen Auftrag weiter, an der Heilung und an der Heiligung der Menschen mitzutun durch die Feier der Sakramente. Dies sind nämlich die sichtbaren und die spürbaren Zeichen des Heilswillen Gottes.
Also das Dokument macht hier gleich am Anfang klar, entgegen allen Missverständnissen, die ja auch durchaus im Alltag anzutreffen sind, es gibt einen ganz klaren Anfang, einen ganz klaren Ausgangspunkt dieses Sakramentes der Priesterweihe, der priesterlichen Identität, und das ist kein geringerer Ausgangspunkt als Jesus Christus selber.
Ja, Jesus Christus ist der Ursprung. Wir sehen hier, dass sich die Identität des Priesters vom Priestertum Jesu ableitet. Ein Priester muss und kann sich eigentlich nur von Christus her verstehen. Und mit der Weihe erhält er ja diese geistliche Vollmacht. Diese Vollmacht lässt ihn teilhaben an der Autorität, mit der Jesus Christus durch den Heiligen Geist die Kirche leitet. Also Jesus leitet die Kirche. Er ist quasi, ja, das Haupt der Kirche, wie es auch ganz klar in den ersten Kapiteln des Epheserbriefes vom heiligen Paulus beschrieben wird. Der Priester ist also ein Mitwirkender oder, sagen wir es anders, ein Mitarbeiter, ein Handlanger von Jesus Christus, der das Werk, das Jesus begonnen hat, eins zu eins fortsetzt und weiterführt. Und so hat eben der Priester durch die Weihe Teil an seiner Leitungsvollmacht, an der Leitungsvollmacht Jesu. Und ich möchte sogar noch weitergehen. Ich möchte sagen, der Priester ist mit seinem Herz ganz nahe am Herzen Jesu. Papst Benedikt XVI. Hat bei der Eröffnung des Priesterjahres, heuer am 19. Juni, sich auf eine Aussage des heiligen Pfarrers von Ars bezogen. Und er habe gesagt, das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Und Papst Benedikt sagt weiter, der heilige Pfarrer von Ars pflegte so zu sagen. Und diese bewegende Formulierung veranlasst uns vor allem, uns innerlich angerührt und dankbar bewusst zu werden, welch unermessliches Geschenk die Priester nicht nur für die Kirche, sondern auch für die ganze Menschheit überhaupt sind. So sagt Papst Benedikt. Dieses Zitat des heiligen Pfarrer von Ars, dass das Priestertum die Liebe des Herzens Jesu ist, drückt schon aus, wie tief der Priester mit Jesus Christus verbunden, verknüpft ist. Ja, man könnte sagen, untrennbar verbunden ist. Und so ist es der Aufruf an die Gläubigen, den hier Papst Benedikt weitergibt, die Priester wirklich als Geschenk zu erkennen. Und darüber hinaus ist es auch ein Aufruf an die Priester, sich selbst als Geschenk zu erkennen, das aus dem Herzen Jesu herausfließt.
Ja, und bei einem Geschenk, das aus dem Herzen Jesu herausfließt, da bemerkt nun wirklich auch der Letzte, der das hört, es geht hier wirklich um ein Sakrament. Hier eröffnet sich eine sakramentale Dimension des Priesterseins. Was zeigt sich da?
Nun, Priestersein im sakramentalen Sinne bedeutet einfach, dass der Priester das tut, was Gott für den Menschen will. Der Priester stellt sich als Mitarbeiter, so könnte man sagen, in den Heilswillen Gottes hinein und macht sich ganz zum Werkzeug dieses Heilswillens. Und in dieser sakramentalen Identität wird für uns deutlich, dass der Priester ein Mensch ist und auch sein soll, der sich ganz im Dienst an den Menschen sieht. Durch die Verwaltung der Sakramente dient er ja den Menschen und führt eben den genannten Heilswillen Gottes aus.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, heute wieder mit Markus Lettner und seiner Reihe zum Priesterjahr, wenn er ruft. Markus Lettner ist Direktor der Diözesanstelle für Berufungspastoral und Präfekt des Priesterseminares in Regensburg. Und heute betrachten wir ein Dokument aus dem Jahre 1994, das Direktorium über den Dienst und das Leben der Priester, herausgebracht von der Kleruskongregation, wie gesagt, im Jahre 1994. Und durch dieses Dokument gehen wir in der heutigen Credo-Sendung. Ja, und Markus Lettner, es taucht jetzt eine Figur auf, oder in dem ersten Abschnitt dieses Dokumentes wird eine besondere Dimension der priesterlichen Identität beschrieben, nämlich eine trinitarische Dimension. Was steckt dahinter?
Ja, Trinität spricht natürlich, wenn man den Begriff übersetzt, von der göttlichen Dreifaltigkeit. Und von der her soll sich der Priester auch verstehen und ist er zu verstehen. So spricht dieses Dokument. Und ich habe mal versucht, etwas auseinander zu splitten, welche einzelnen Aspekte mit dieser trinitarischen Dimension gemeint sind. Und so habe ich zunächst einmal herausgefunden, dass sich, wie Jesus sich vom Vater her versteht und wie Jesus vom Vater ausgeht, so geht auch der Priester durch die Weihe eine spezielle Beziehung mit dem Vater ein. Er ist in eine spezielle Beziehung mit Gott, dem Vater, hineingestellt. Speziell, dieses Wort drückt eigentlich schon aus, wie nahe das ist. Wenn wir so im Alltagsjargon darüber sprechen, dass wir mit dem Nachbar speziell sind oder mit diesem oder jenem eine spezielle Bekanntschaft haben, dann meinen wir ja, dass das etwas Nahes ist, etwas Vertrautes. In persona Christi soll der Priester seinen Dienst tun. Das ist also diese zweite Dimension, vom Vater herkommend, aber so wie Christus in persona, also ganz eng mit Christus verbunden oder so wie ich eingangs auch erwähnt habe, ganz nah an seinem Herzen, aus seinem Herzen heraus soll dieser Dienst getan werden. So wie Christus vom Vater ausgesandt wird, wird der Priester ausgesandt. Er soll wie Jesus diese Sendung annehmen. Und jetzt kommt ein drittes, nämlich der Heilige Geist. Dieser spielt in diesem Zusammenhang eine ganz wesentliche zusätzliche Rolle. Er ist nämlich die Kraft, die dem Priester ermöglicht, für die Menschen da zu sein. Und somit steht der Priester in einem Netzwerk, in einem Flechtwerk mit der göttlichen Dreifaltigkeit. Er ist hineingenommen, hinein verwoben und verbunden mit dieser Gemeinschaft des dreifaltigen Gottes. Und er tut seinen Dienst von dieser Beziehung ausgehend. Der Priester ist also durch und durch von diesem Prinzip der göttlichen Dreifaltigkeit geprägt. Seine Identität wird davon ganz grundlegend bestimmt. Und wer im priesterlichen Dienst steht, die Priester wissen das ja auch. Die lernen das nicht nur mit ihrem Verstand, sondern das spüren sie auch mit der Zeit, zumindest wenn ich von mir ausgehe. Denn sehr viele Ansprüche der Menschen, ihre ganzen Sorgen, ihre Anliegen, Schicksalsschläge werden ja an den Priester herangetragen. Und die Menschen haben Sehnsucht nach Trost, nach Hilfe und nach Unterstützung. Und jetzt kommt's eigentlich. Müsste der Priester all dies durch seine menschliche Leistung auffangen, würde er sehr schnell zerbrechen. Da er in diesem Kraftfeld der göttlichen Dreifaltigkeit eingewoben, eingeflochten ist, gelingt es ihm aber meistens auch, dieses scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Es ist keine Garantie, dass der Priester immer alle Probleme lösen kann, aber es ist eine deutliche Dimension des Priesters, die ihm überhaupt ermöglicht, mit den Menschen mitzugehen und Wunden zu heilen, die kein Mediziner heilen kann. Die Dreifaltigkeit, dieses Zusammenspiel zwischen Vater, Sohn und dem Heiligen Geist, es ist ja selbst manchem gläubigen Katholiken ja, nur schwer fassbar. Was ist denn damit gemeint? Was ist die göttliche Dreifaltigkeit? Und in dieser Auslegung dieses Direktoriums für Dienst und Leben der Priester wird hier versucht, verschiedene Dimensionen dieser Dreifaltigkeit aufzuschlüsseln, die sich direkt auf den priesterlichen Dienst beziehen. Wenn wir ein wenig zurückblenden zu unserem verstorbenen Papst Johannes Paul II., habe ich eine wunderschöne Aussage gefunden in einem Interview, das er 1990 gegenüber dem Osservatore Romano einmal gemacht hat. Er sagte: Unsere Identität hat ihren tiefsten Ursprung in der Liebe des Vaters. Wir sind mit dem von ihm gesandten Sohn, dem hohen Priester und guten Hirten, durch den Heiligen Geist im Amtspriestertum sakramental vereint. Leben und Dienst des Priesters sind eine Weiterführung des Lebens und des Tuns Christi selbst. Das ist unsere Identität, unsere wahre Würde, Quelle unserer Freude und die Gewissheit unseres Lebens. So unser verstorbener Papst Johannes Paul II. Am 30. Oktober 1990.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wenn er ruft, diese Reihe zum Jahr des Priesters immer am Priesterdonnerstag jedes Monats, so auch heute mit Markus Lettner aus Regensburg, dort in der Diözesanstelle für Berufungspastoral und im Priesterseminar tätig. Er betrachtet heute für uns ein Schreiben der Kongregation für den Klerus aus dem Jahre 1994, das Direktorium für Dienst und Leben der Priester. Und da gleich am Anfang, gleich im ersten Kapitel, taucht die trinitarische Dimension der priesterlichen Identität auf. Was das heißen kann, darüber haben wir bereits etwas gehört. Und jetzt gehen wir weiter in einzelne, wie soll man es sagen, Perspektiven, Sichtweisen dieser trinitarischen Dimension. Es gibt eine christologische Dimension. Markus Lettner, was verbirgt sich hinter der christologischen Dimension?
Eingangs haben wir schon darüber gesprochen, dass alle Gläubigen teilhaben am allgemeinen Priestertum durch die Taufe. Und daraus erhalten die Gläubigen auch den Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, eben jeder dort, wo er steht, an seinem Platz. Alle diese Gläubigen brauchen die Zuwendung des Heils und der Heilung in den Sakramenten. Aber diese Sakramente sind ja Heilszeichen, die uns Jesus geschenkt hat. Insofern ist der priesterliche Dienst, der die Sakramente feiert, ausübt für die Menschen, zunächst einmal in einer christologischen, also von Christus herkommenden Dimension zu betrachten. Diese Sakramente, diese Zeichen machen sichtbar, was von Gott her dem Gläubigen geschenkt wird. Nun ist die Frage, warum feiert der Priester die Sakramente? Warum kann das nicht einfach auch ein ganz normaler Gläubiger tun? Und dazu ist klar zu sagen, dass der Priester durch die Priesterweihe in diesen Dienst der Sakramente hineingestellt wird, weil er sich dazu berufen fühlt und berufen weiß. Das allgemeine Priestertum fühlt sich berufen, das Evangelium weiterzutragen, den Glauben zu leben im Alltag. Aber dieses Amtspriestertum, das nicht über diesem allgemeinen Priestertum steht, sondern aus ihm hervorgeht, ist die direkte und die volle Nachfolge Jesu. Und insofern ist der priesterliche Dienst und die priesterliche Identität zunächst aus christologischer Dimension zu betrachten. Jesus hat die Menschen gelehrt, wie sie zu einem gelungenen Leben gelangen können. Er hat sie geleitet, wie ein Hirt seine Schafe. Dieses Bild finden wir an mehreren Stellen der Heiligen Schrift. Und er hat sie geheiligt. An vielen Stellen finden wir Heilungen. Und er hat sie belehrt und unterrichtet. Diese Grundvollzüge des Leitens, des Heilens und des Lehrens sind dem Priester in Auftrag gestellt. Er tut sie in persona Christi, so sagen wir, und das heißt nicht, dass er in eine Rolle hineinschlüpft, sondern dass er es tatsächlich in Vertretung Jesu tut. Er lebt es, so wie Jesus es gelebt hat. Und somit hat der Priester zwar genauso, wie ich schon gesagt habe, Anteil am allgemeinen Priestertum aller Gläubigen, aber durch diesen Dienst in der Ganzhingabe hat er einen wesentlich anderen, ja einen noch stärkeren Christusbezug. Oder sagen wir es so, eine stärkere Christusidentität, eine Christusgleichheit als jene Gläubigen, die im allgemeinen Priestertum stehen. Er ist deswegen, wie gesagt, nicht besser oder edler, wie manche Klischees in unserer Gesellschaft zuweilen aussagen. Er ist einfach anders und er lässt es zu, dass der pastorale Dienst ihn ganz in Anspruch nimmt und fordert.
Und wir sind mitten in der trinitarischen Dimension der priesterlichen Identität. Gerade haben wir die christologische Dimension betrachtet mit diesem Dokument. Und es gibt natürlich auch eine pneumatologische Dimension, wie das im Jargon heißt, also da, wo es um den Heiligen Geist geht.
Seine spezielle Beziehung zum Heiligen Geist äußert sich ganz klar in der Priesterweihe. Dort erhält der Weihekandidat das Siegel des Heiligen Geistes. Damit wird er für immer ein Diener Christi und der Kirche. Dieses Siegel des Heiligen Geistes ist Sakrament und macht den Priester somit auch zum sakramentalen Zeichen für die Menschen. Das heißt, dieses Sakrament hilft ihm, in diese Schuhe hineinzusteigen, die sonst vielleicht viel zu groß wären. Dieses Sakrament, dieses Siegel des Heiligen Geistes, gibt dem Priester die Kraft, den Dienst an den Brüdern und Schwestern zu tun. Gerade bei der Feier der Liturgie wird ja immer der Heilige Geist mit ins Boot geholt. Das heißt, in seinem Tun steht der Priester immer unter der Leitung und Führung des Heiligen Geistes, sofern er darum bittet und sich dessen auch bewusst ist und sich auch vom Geist Gottes leiten lässt. Gerade in den Sakramenten wird deutlich, dass der Heilige Geist mitarbeitet und das Seine dazu tut. Am Beispiel der Eucharistie kann man es am einfachsten erklären. Der Priester ruft über Brot und Wein den Heiligen Geist herab. Er spricht die Worte, die Jesus genau so gesprochen hat, und damit vollzieht er das Geheimnis des Leibes und Blutes, das nun real wird, Jesus Christus selbst wird. Man nennt das im Fachjargon die Transsubstantiation, ein großer und langer Begriff, den man sicherlich auch einfacher beschreiben kann. Man könnte sagen, eben dieser Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes, wandelt Brot und Wein, was unsere Augen sehen können, wahrnehmen können, in Fleisch und Blut von Jesus, so dass Jesus ganz real da ist.
Wenn er ruft, diese Reihe zum Jahr des Priesters mit Markus Lettner aus Regensburg setzen wir auch heute am Priesterdonnerstag fort. Immer am ersten Donnerstag im Monat hören Sie diese Reihe mit Markus Lettner. Heute geht es speziell um das Direktorium für Dienst und Leben der Priester von der Kongregation für den Klerus aus dem Jahre 1994. Die trinitarische Dimension der priesterlichen Identität, die hat Markus Lettner gerade für uns betrachtet, wie sie in dem Dokument geschildert, ausgelegt wird. Markus Lettner, man muss ja eins sagen, das gilt natürlich für das gesamte christliche Leben, dass man Gott wirken lässt in seinem Leben und es nicht darauf anlegt, jetzt selber alles schön und super toll zu machen und am Ende müsste sich dann, wenn man das alles selber versucht, herausstellen, ich habe ja doch nur einen Turm zu Babel gebaut. Also wenn Gott baut an meinem Leben und an meiner Identität, dann kommt wirklich das Beste dabei raus. Aber trotzdem, gerade an diesen Formulierungen, die wir gerade hatten, auch jetzt am Schluss mit dem Heiligen Geist, auch der Blick auf die Priesterweihe und das Empfangen des Siegels, in diesen Dimensionen, da kommt schon zum Ausdruck, dass hier auch bei aller, sagen wir, Nüchternheit und Klarheit, doch, es geht hier wirklich schon um was richtig Ernstes. Also wenn jemand mit dem Heiligen Geist gesiegelt wird, wie zum Beispiel auch in der Firmung, dann hat er schon einen besonderen Schutz, weil es ist kein Spaziergang, was er da unternimmt.
Ja, das kann man wohl so sagen. Es ist etwas sehr Ernstes dort, wo der Heilige Geist eingreift, dort, wo er mitgeht und seine Kraft auch in einen Menschen hineingibt. Dort passiert Großes, wie ich es ja schon erwähnt habe. Er ist der, der mit dem Werkzeug mitgeht, mit dem Priester meine ich damit, und ja, der auch gewährleistet, dass das gelingt, was der Priester in seinem Auftrag versucht zu verwirklichen, nämlich die Menschen in das Reich Gottes zu führen, die Menschen zu ihrem Heil zu führen. Das ist ein Knochenjob und ein wirklich großer Auftrag. Und wir müssen uns bewusst sein und bewusst bleiben, dass es ohne den Herrn und ohne die Kraft des Heiligen Geistes nicht leistbar ist. Das ist etwas ganz Klares, das ist eine Tatsache, die auch jeder so unterschreiben wird, der im priesterlichen Dienst steht. Deshalb freuen wir uns ja auch, dass viele Menschen für uns Priester beten, für unseren Dienst, damit er wirklich gelingt und dass wir auch immer unter diesem Geleit des Heiligen Geistes stehen und gehen.
Gerade mit der Organisation eines solchen Gebetes sind Sie viel befasst. Wir werden am Ende der Sendung darauf auch noch mal kurz zu sprechen kommen. Schauen wir weiter auf die Dimensionen der priesterlichen Identität, wie sie in diesem Dokument der Klerus Kongregation aus dem Jahre 1994 formuliert werden. Jetzt gibt es einen weiteren Abschnitt, nämlich diese kirchliche Dimension. In der theologischen Fachsprache heißt das dann ekklesiologisch, also die ekklesiologische Dimension, wo einfach die Frage gestellt wird, wie steht der Priester genau in Beziehung zur Kirche?
Nun, wenn wir die Frage stellen nach der Beziehung des Priesters zur Kirche, dann ist es notwendig, wieder auf das Leben und Handeln Jesu zu schauen. Die Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ist ja der mystische Leib Christi. Christus selbst ist das Haupt. Das sind alles Bilder, die wir von unserer eigenen Körperlichkeit und Leiblichkeit her verstehen können. Die Kirche ist der Leib, das heißt, die Kirche ist ganz Christus. Und genauso ist der Priester zunächst Teil dieses Leibes, ein Glied an diesem Leib. Dann aber gibt es auch dieses Bild von Braut und Bräutigam. Diese Liebesbeziehung, die zwischen Brautleuten besteht, finden wir auch zwischen Christus und seiner Kirche, sprich zwischen dem Priester und der Kirche. Christus liebt die Kirche als seine Braut. Und genauso steht die Kirche dem Priester gegenüber als Braut. Die Priester bilden ja mit dem Bischof zusammen das sogenannte Presbyterium, die Gemeinschaft der Priester mit dem Bischof, und der Bischof erhält auch bei seiner Bischofsweihe einen Ring. Darin wird noch einmal diese bräutliche Beziehung zur Kirche deutlich, die ja dann in untergeordneter Form natürlich auch beim Priester vorhanden ist, auch wenn er jetzt keinen Ring trägt. Wir erkennen hier eine, übernatürliche Liebe, zu der der Priester berufen ist und die er auch spüren darf. Aber diese Liebe drängt ihn auch dazu, für die Kirche alles zu geben, all seine Energie einzusetzen und sein ganzes Leben in diese pastorale Hingabe hinein zu investieren. Es ist, ja, man kann schon sagen, es ist eine sehr, sehr enge Verbindung. Und diese Enge Bindung an die Kirche macht auch ein wenig verständlich, warum der Priester ehelos leben soll. Das ist zunächst mal kein göttliches Gesetz. Wir leiten es nicht aus der Schrift ab. Es ist eine Regelung, die die Kirche für notwendig erkannt hat und dann auch als Zugangskriterium für den priesterlichen Dienst so geregelt und festgesetzt hat. Diese enge Verbindung, diese Verknüpfung zur Kirche verträgt nur schlecht eine weitere ganz enge Beziehung, wie sie zwischen den Ehepartnern oder zwischen Braut und Bräutigam im irdischen, im weltlichen Sinne verstanden wird. Wenn wir auf unsere Brautleute heute in unserer Zeit schauen, dann macht es dies noch einmal mehr deutlich. Ein junger Mann sucht sich ja auch nicht zwei Bräute, wenn er heiraten will. In aller Regel ist er ja mit einer Braut schon völlig ausgelastet, möchte ich mal behaupten. Das macht uns begreifbar, dass auch der Priester sich nicht auf zwei Beziehungen mit seiner ganzen Existenz einlassen kann.
Ja, und wenn sich ein Priester ganz mit seiner ganzen einen Existenz darauf einlässt, dann lässt er sich ja auch auf die Universalität in der Kirche ein. Sein priesterlicher Dienst ist universal. Wenn nun ein Priester geweiht wird, kommt es da nicht doch immer wieder mal vor, dass er dann nur für ganz spezielle Aufgaben eingesetzt wird? Also ich denke da an Sie, Sie sind jetzt eben am Priesterseminar tätig und haben die Diözesanstelle Berufungspastoral. Das ist ja doch ein Ausschnitt aus einem großen Ganzen in der kirchlichen Arbeit. Kann man sagen, dass ein Priester auch mal nur für eine spezielle Aufgabe geweiht wird?
Ich denke, diese Frage müssen wir mal ganz grundsätzlich angehen. Und dazu ist zu sagen, dass die Sendung des Priesters, die wir aus der Schrift erschließen, im Matthäusevangelium gibt Jesus die Weisung, zu allen Völkern zu gehen und das Evangelium zu verkünden. Das ist zunächst einmal unsere Basis, von der wir bei der priesterlichen Sendung ausgehen müssen. Vom Vater gesandt, genauso wie Christus, ist der Priester ein Ausgesandter, ein Gesandter. Das erste Kapitel der Apostelgeschichte verstärkt dies ja nochmal, wenn es dort heißt, bis an die Grenzen der Erde. Der Priester ist also zu den Menschen gesandt, hinausgesandt in alle Länder der Erde, zu allen Menschen ausdrücklich. Es läuft also auf eine weite oder, wie Sie vorhin gesagt sagen, auf eine universale Sendung hinaus, die der Priester durch die Priesterweihe erhalten hat. Das heißt, dass ein Priester oder gerade die Weltpriester natürlich zu einem Bischof gehören und in einer Diözese arbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass der Priester nicht auch in anderen Bistümern oder in anderen Teilkirchen der katholischen Welt arbeiten soll. Gerade die Missionsländer haben in den zurückliegenden Jahrzehnten und, ja, sagen wir sogar Jahrhunderten, dies bestätigt. Gerade in den Nachkriegsjahren sind viele Priester aus unserem Bistum in die sogenannte Dritte Welt gezogen, um diesen Auftrag Jesu, diesen universalen Auftrag, ernst zu nehmen und anzunehmen. Und so erkennen wir eine universale Kirche rund um den Globus, die nur vom Miteinander der Teilkirchen wirklich leben kann. Es darf uns also in der Kirche nie darum gehen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse stillen, dass bei uns alles stimmt, dass wir ruhig und zufrieden schlafen können, während in anderen Bistümern oder in anderen Ländern große Not besteht. Was wir hier sehen und erkennen und was auch das Dokument verdeutlichen möchte, ist das katholische weite Herz, das den Priester in die Weite dieses Auftrags hineinnimmt. Er soll sich zur Verfügung stellen dort, wo er eben gebraucht wird, und um die Eingangsfrage nach den speziellen Aufgaben nochmals aufzugreifen, möchte ich auch klar sagen, dass es natürlich innerhalb der Kirche spezielle Aufgaben gibt, für die geeignete Priester ausgewählt werden müssen. Und dennoch kann es keine Priesterweihe unter Bedingungen geben. Das ist ausgeschlossen und ich glaube, das wäre auch vom Grundauftrag Jesu her ganz problematisch zu sehen. Wenn jemand sagen würde, beispielsweise, ich lasse mich nur zum Priester weihen, wenn ich diese oder jene Pfarrei bekomme oder wenn ich diesen oder jenen Posten im Ordinariat bekomme, Da möchte ich klar dazu sagen, das ist abwegig und das widerspricht einer freien und natürlichen, frohen Annahme des priesterlichen Dienstes.
Also ganz kurz und knapp, man wird zum Priester geweiht und nicht zum Pfarrer. Das kommt dann auch noch dazu, das ist dann sozusagen in den meisten Fällen ganz richtig und wichtig, aber zunächst mal Priesterweihe ist Priesterweihe und nicht Pfarrerweihe.
So ist das.
Wie ist das nun mit denen, die in den zurückliegenden Jahrzehnten oder Sie haben auch gesagt in den zurückliegenden Jahrhunderten in die Mission gegangen sind? Zu den Leuten blicken wir ja schon auch in einer besonderen Weise auf. Sind das jetzt besondere Überflieger? Sind die eifriger als andere?
Nun ja, sicherlich wurden für diesen Einsatz in anderen Ländern gute und vor allem gut ausgebildete Priester gewählt. Aber wenn wir den Blick in unsere heutige Situation hineinwagen, muss man klar erkennen, auch heute muss ein Pfarrer ebenso tapfer sein wie jene Männer damals. Heute, wenn ein Pfarrer in seiner Gemeinde diesen Auftrag Jesu umsetzen will. Die Missionare in den fremden Ländern hatten sich viel stärker mit Kulturunterschieden und auch mit Mentalitätsunterschieden umzuschlagen. Und dazu kommen dann vielleicht auch noch abenteuerliche Ungewissheiten in einem fremden Land. Aber der Auftrag ist der gleiche rund um den Globus, ob in Afrika, Südamerika, Ozeanien oder Australien oder eben hier bei uns. Es geht darum, den Menschen das Heil, also den Weg oder einen Weg in das Reich Gottes zu erschließen. Und hier zeigt sich ganz klar das missionarische Gesicht der Kirche. Jeder Priester soll eigentlich Missionar sein, dort wo er hingestellt ist. Unsere ganze Kirche soll ja missionarische Kirche sein.
Und da sind wir auch schon an einem wesentlichen Punkt, nämlich bei dem Punkt der Mission in unserer Zeit. Meine, sagen wir mal so ein bisschen ins Klischee gehende Frage, arbeitete ja noch so mit einem Missionsverständnis, wie wir es klassischerweise kennen. Sie haben das jetzt schon ein bisschen zurechtgerückt. Wie sieht denn Mission in unserer Zeit genau aus?
Ja, Mission in unserer Zeit, glaube ich, muss wieder ganz zurück auf die Wurzeln schauen. Aus den zurückliegenden Jahrzehnten kennen wir ja die großen Volksmissionen in Gemeinden, Dekanaten, ja in ganzen Bistümern, die oft auch gerade von den Redemptoristen Patris durchgeführt wurden. Heute hat sich Mission noch einmal gewandelt, so glaube ich. Beispielsweise in Regensburg hatten wir im zurückliegenden Jahr jetzt die Stadtmission. Vorausgegangen waren mehrere solcher Stadtmissionen in mitteleuropäischen Städten, in Paris, in Wien, Brüssel und soeben jetzt auch in Regensburg. Hunderte Missionare der Gemeinschaft Emmanuel kamen in die Stadt, in die Stadtgemeinden, in die Stadtpfarreien, trafen sich in den Pfarreien, in Hauskreisen, zu gemeinsamen Gebetszeiten, zu ganz vielen unterschiedlichen Glaubensangeboten. Und hier war wieder dieser universale Charakter der Kirche zu spüren. Damit auch diese universale Ausrichtung des priesterlichen Dienstes. Wir können also sagen, dass unabhängig von Ort oder Kultur der Priester missionarisch, apostolisch engagiert und bestrebt sein muss. Bestrebt, alle Menschen in Christus und seiner Kirche zu einen. Eine Weite, die hier im Direktorium für Dienst und Leben der Priester für notwendig erachtet wird. Eine Weite, die zur Identität des Priesters unweigerlich dazugehört.
Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Heute wieder mit dem Direktor der Diözesanstelle Berufungspastoral im Bistum Regensburg. Dort in Regensburg auch Präfekt des Priesterseminares Markus Lettner und seine Reihe zum Jahr des Priesters, wenn er ruft. Heute sind wir bei der priesterlichen Identität, genauer wie sie uns geschildert wird, wie sie uns ausgelegt wird in dem Direktorium für Dienst und Leben der Priester der Kongregation für den Klerus. Ja, und gerade waren wir bei der Weite im missionarischen Leben, in der auch missionarischen Identität, kann man sagen, der Priester, eine Weite, die im Leben und Dienst der Priester notwendig ist, die immer dazugehört, und doch ist er ja auch im Regelfall, also als Pfarrer, ist er ja auch Leiter einer Gemeinde, und da gibt es durchaus nicht wenige, die sagen, also eigentlich widerspricht das doch so ein bisschen unserem christlichen Geist. Wir sind eine Gemeinde, wir brauchen hier keine Gouvernante und auch keinen Kommandanten, der uns jetzt hier herumführt. Ist das nicht doch auch ein bisschen eine Gefahr, dass jetzt er als der Chef gilt, vor dem sich alle erstmal ducken?
Ja, ich denke, dieser Gedanke ist natürlich mit einem Klischee verbunden, das gerne auch von Kirchengegnern verwendet wird oder eben von Menschen, die sich nicht wirklich damit beschäftigt haben, was der priesterliche Dienst bedeutet und was er beinhaltet. Es geht um einen Dienst der Liebe, um diese Liebe aber zu zeigen, die Liebe Gottes zum Menschen, braucht es einen, der vorangeht und sich in diesen Dienst der Leitung stellt. Damit verbunden ist der Dienst an den Sakramenten. Und ja, schauen Sie, in jeder Firma braucht es einen, der vorangeht, einen, der die Mitarbeiter motiviert und ermuntert, sich, ja, dass sie sich mit ihm auf den Weg machen und in die gleiche Richtung arbeiten, oder sagen wir es anders, dass alle an einem Strang ziehen. Da braucht es einen, der den Leithammel spielt und auch vorangeht. Gibt es diese Person nicht, besteht leicht die Gefahr der Orientierungslosigkeit. Und das gilt zunächst natürlich in der freien Wirtschaft, in Industrie und Handwerk. Warum soll es im religiös-geistlichen Bereich der Kirche anders sein? Ich denke, hier ist das sogar noch wichtiger. Es braucht Menschen, die ganz und gar zeigen, dass sie in der Nachfolge Jesu stehen und die damit auch ein Leitbild abgeben. Da kommt dann oft der Einwand, dass dieses Leitbild, auch das Bild mancher Priester nach außen, nicht immer dem Optimalzustand entspricht. Und ja, das ist wohl eine Tatsache, die man nicht verschweigen darf. Und dennoch dürfen wir nicht vergessen, dass es sich auch hier um Menschen handelt, die eben nicht vollkommen sind. Sie sollen die Vollkommenheit anstreben und haben für sich selbst auch eine besondere Verantwortung, hier aufmerksam zu sein und sich an Jesus Christus, dem Hirten, zu orientieren. Dort, wo es gelingt, werden auch Klischees verstummen. Und dort, wo dieser Dienst als Liebesdienst an den Menschen verstanden wird, gelingt dieser Dienst. Und ja, was ich so mitbekomme, die allermeisten Priester, die ich kenne, leben wirklich gemäß diesem Leitspruch, der ja das Priesterjahr trägt und anführt: Treue in Christus. Wenige Priester, die in Skandale verwickelt sind, reichen aus, um das Ansehen der Kirche zu beschädigen. Das war auch die Überzeugung der Weltbischofssynode 1990, die sich mit der neuzeitlichen Situation der Priester hier beschäftigt hat und die dann auch ein Dokument auf den Weg gebracht hat, Pastores Dabo Vobis, der sich ebenfalls mit der Identität des Priesters beschäftigt. Die Meinung und die Stimmung ist nicht immer gut, aber jene Menschen, die wirklich gläubigen Herzens und mit gutem Willen herangehen an die Sache, ihren Glauben leben und mit den Priestern mitarbeiten, ich glaube, dass das dann wirklich ein guter Weg wird für alle Beteiligten.
Danke, Markus Lettner, für diese Stunde. Danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie auf unserer Homepage schauen, horeb.org, ins Infofeld zur Sendung, da werden Sie einige Internetadressen finden, unter anderem vom Zentrum für Berufungspastoral in Freiburg. Das ist sozusagen der Dachverband, wenn man so will, der Berufungspastoral. Dort wird für den deutschen Raum, für die deutschen Diözesen, werden die Aktivitäten dort vernetzt. Wenn Sie sich speziell für die Arbeit von Markus Lettner im Bistum Regensburg interessieren, www.berufungspastoral-regensburg.de. Und noch eine eigene Seite, die auch wirklich sehr interessant ist für die Beter, betfürmi.de. Ich buchstabiere das mal BET Ziffer 4 MI.de, eine Gebetsseite. Und da sind wir auch schon bei einem Thema, was wir schon in der letzten Sendung ein Thema hier war, nämlich die 30 Tage Gebet. Dazu hat ja Markus Lettner in unserer vergangenen Sendung bereits etwas gesagt. Diese Aktion, die da gestartet wurde Anfang Oktober, die ist jetzt am 1. November zu Ende gegangen. Und jetzt müssen wir einfach nochmal nachfragen, Markus Lettner, wie ist denn diese Aktion verlaufen? Was ist daraus geworden? Was sind die Ergebnisse?
Ich kann nur sagen, ich bin überwältigt. Es war eine großartige Rückmeldung vieler Menschen, die gesagt haben, ja, da möchte ich natürlich mittun, da möchte ich dabei sein. Es waren insgesamt im Bistum Regensburg 106 Pfarrgemeinden, die sich beteiligt haben als Gemeinde.
Also es war eine groß angelegte Gebetskette für Berufung.
Ja, es war so angelegt, dass wir 30 Tage, beginnend am 3. Oktober, 30 Tage rund um die Uhr Gebetszeiten gestalten. Das war zum Teil in den Gemeinden eben in der Form von Gottesdiensten oder Andachten, Anbetungen. Das war aber genauso auch im privaten Gebet. Viele private Beter, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ich übernehme einige Stunden oder an dem und dem Tag übernehme ich eine Stunde oder auch nur eine halbe Stunde. 32 Ordensgemeinschaften haben sich beteiligt und natürlich viele, viele private Beter. Von den ganzen Rückmeldungen, die meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verarbeitet haben, konnten wir in ungefähr ermitteln, dass es über 4000 Menschen waren, die sich an diesem Gebet beteiligt haben, in diesem Jahr des Priesters, in dem wir ja nicht nur um Berufungen beten, um Priesterberufungen für die Kirche von morgen, sondern in dem wir auch und vor allem für unsere Priester im aktiven Dienst beten. Ich glaube, in dieser Sendung konnten wir auch das ein oder andere anreißen und deutlich machen, dass dieses Gebet wirklich etwas Notwendiges und Großartiges ist. Beten wir für die Priester, die treu ihren Dienst tun. Sie brauchen diese Unterstützung.
Jetzt wandern. komm, sende mich.
Lass mich dein Prophet sein, nur kann ich's nicht allein. Möcht gern Kirche bauen, gehör aber nicht zu den Schlauen. Vertrauen und Mut sagen mir,
geh nur, es geht gut. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich. Herr, ich bin hier und warte auf dich. Herr, ich warte, komm, sende mich.
Sende mich, das Lied von Markus Lettner, unserem heutigen Gast in der Credo-Sendung. Markus Lettner leitet die Diözesanstelle Berufungspastoral in Regensburg und er ist auch Präfekt des dortigen Priesterseminares. Sende mich, so das diesjährige Motto des Deutschen Zentrums für Berufungspastoral im Anschluss an das Jesaja-Wort. Hier bin ich, sende mich. Ich sage noch einmal die Internetadressen, falls Sie sich dafür interessieren, falls Sie vielleicht Menschen kennen, für die das etwas sein könnte, da ein paar Hintergrundinformationen zu bekommen, Kontaktadressen etc. Das Deutsche Zentrum für Berufungspastoral hat seinen Sitz in Freiburg und der Internetauftritt des Deutschen Zentrums ist www.berufung.org. Also ganz einfach www.berufung.org. Die Diözesanearbeitsstelle von Markus Lettner hat die Adresse www.berufungspastoral-regensburg.de und die Gebetsseite, die Markus Lettner eingerichtet hat und wo Sie herzlich eingeladen sind, sich am Gebet für die Berufungen zu beteiligen, betfirmi.de. BET-4MI.DE. Diese ganzen Adressen sind natürlich auch als Links im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage horeb.org. Herzlichen Dank nochmal, vergelt's Gott, dass Sie hier waren in der Sendung. Wir freuen uns auf das nächste Mal, auf die Sendung im Dezember dann. Für heute möchten wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr besonderes Gebet, um Ihren priesterlichen Segen bitten.
Das tue ich gerne. Ich habe ein kleines Gebet mitgebracht, das ich nun für uns alle gerne sprechen möchte. Gott, unser Vater, durch Jesus Christus hast du uns in die Gemeinschaft der Erlösten aufgenommen. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, als Kirche deines Sohnes mit einer Verheißung für alle Menschen unterwegs zu sein und der Welt das Evangelium zu bringen. Wir bitten dich, schenke den Priestern unserer Zeit durch deinen Geist die Kraft, ihren Dienst in Treue zu tun. Dazu segne die Priester, dazu segne uns alle, der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515 ich wiederhole, 761-5515, Bankleitzahl 750-903-00, 750-903-00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.